Im Vorfeld haben ein paar sich gefragt, ob ich denn schon mal gestorben bin und einen Blick in den Himmel erhascht habe, dass ich den Vortrag mache, was erwartet uns im Himmel. Ich kann an dieser Stelle sagen, nein, leider nicht, aber ich habe viel dazu gelesen, sowohl in der Bibel als auch in Büchern von Menschen, die schon einen kurzen Augenblick im Himmel gewesen sind. Und noch eine Vorbemerkung, ich werde den Vortrag als Höraufnahme aufnehmen und auch ein Skript veröffentlichen, damit man den Vortrag im Nachhinein noch mal hören oder nachlesen kann. Im Folgenden wird ich eine Übersicht geben über die Aussagen vom Alten und Neuen Testament über den Himmel und dann auch noch ein paar Nahtoderlebnisse schildern. Und nachher werden wir auch ein paar praktische Konsequenzen daraus ziehen und auch mit einem Gebet abschließen. Ich werde auch mit einem Gebet anfangen und lade alle dazu ein, in das Gebet mit einstimmen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sind. Wir danken dir, dass wir uns mit deinem Wort von der Bibel dürfen beschäftigen. Bitte öffne unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort und Wirken. Wir bitten dich, dass du uns die Vorfreude auf den Himmel schenken. Amen. Zuerst schauen wir zusammen ins Alte Testament. Und ich denke, es ist allen klar, dass ich auch heute eine Auswahl treffen musste, dass ich nicht alles schildern kann, aber wir werden ein paar Streiflichter werden wir zusammen anschauen. Wir schauen den Prediger Salomo, und zwar im Schlusssatz vom Prediger Salomo, was heisst, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Das heisst, mit anderen Worten ausdrückt, es wird nach unserem Tod ein jüngstes Gericht geben, bei dem Gott wird entscheiden, ob unsere Taten gut oder böse gewesen sind. Das ist ein recht kleiner Hinweis darauf, aber wir sehen weiter beim Prophet Daniel, hat es schon einen längeren Abschnitt, der sich auch auf den Himmel bezieht. Dort tut ein Engel zum Daniel reden und sagen, in jener Zeit wird Michael, also der Erzengel Michael, auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, also für Israel. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfestung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Stichwortartig vier Punkte zu dem Abschnitt vom Prophet Daniel. Die Endzeit, also die Zeit ganz am Schluss von dieser Welt, wird eine Zeit der Bedrängnis sein, mit Problemen, Druck, Schwierigkeiten, Verfolgungen. Und man muss in dem Buch vom Leben eingeschrieben sein, um in den Himmel hineinzukommen. Und dann gibt es, wie vorher angetönt beim Prediger Salomo, es gibt einen doppelten Ausgang. Ein paar werden zum ewigen Leben auferstehen, andere zur ewigen Schande. Und die Erretteten werden ewig leuchten wie die Sterne. Und dann ganz am Schluss von Daniel Buch gibt es noch eine Anmerkung zum Himmel, das heisst, wo der Engel wieder sagt zum Daniel und sagt, du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also man kann sagen, der Tod ist für die Gläubigen eine Art Ruhe bis dann zu der Auferstehung von den Toten, bis zur Auferstehung vom Fleisch. Das sind zwei recht theoretische Abschnitte gewesen, aber wenn wir im Prophet Jesaja schauen, dann sehen wir, es ist mit viel mehr konkreten Tieren wird der Himmel beschrieben. Dort heisst es im Kapitel 11 von Jesaja: Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper, also von der Schlange, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter, nach anderen Schlangen. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn, wie vom Wasser, das das Meer bedeckt. Zusammengefasst, die auf unserer Welt die Fleisch fressen, wie zum Beispiel der Leu oder giftige Tiere wie Schlangen, werden im Himmel zahm und ungefährlich sein. Ich freue mich sehr auf den Himmel, weil dann kann ich endlich einmal auf einem Leu reiten. Das habe ich noch nie gemacht und ja, das ist sicher etwas Spezielles, kann ich mich so festhalten an dieser Mähne. Es gibt nichts Böses mehr, es gibt auch keine Sünde mehr. Und alle Menschen werden Gott erkennen. Dann ist es interessant, ich habe das vorher vorgelesen aus Jesaja Kapitel 11, also recht am Anfang von Jesaja. Jetzt lese ich aus Jesaja 65, das zweitletzte Kapitel von Jesaja. Ich kann sagen, es bildet eine Klammer im Jesaja-Buch. Das, was jetzt kommt, wo Gott sagt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehklagens wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn. Und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, bevor sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht er. Das erste Mal fällt uns auf, dass ein paar Stichworte eben doppelt vorkommen, sowohl im Kapitel 11 als auch hier im Kapitel 65. Das bedeutet, sie geniessen eine besondere Wichtigkeit. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Freude und Jubel, kein Brüllen und kein Wehgeschrei mehr. Alle werden 100 Jahre alt, wobei die Zahl 100 steht hier meines Erachtens symbolisch für das ewige Leben. Weil Johannes Hester es schon gesungen hat, ich werde 100 Jahre alt. Er ist dann 108 Jahre alt geworden. Also das Lied hat anscheinend genützt bei ihm. Wir werden ins Neue Testament schauen. Jesus Christus, es hat viele Aussagen über den Himmel, hat er gesagt. Und er hat einmal gesagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, der Sohn des Menschen, damit bezieht er sich auf sich selber, also Jesus, wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Jesus beschreibt hier sowohl den Himmel als auch die Hölle. Er macht das auch in der Bergpredigt, macht das so mit denen Wort vom Zähneknirschen und vom Rühlen. Für uns ist das unangenehm, aber aus Liebe zu uns lässt uns Jesus nicht im Ungewissen darüber, was nach unserem Tod wird sein. In der Hölle, in dem Ort ohne Gott, wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Erlösten dagegen werden hell leuchten wie die Sonne. Man kann sagen, der Himmel ist Licht durchflutet, ist hell. Jesus hat in seinen Gleichnissen oft davon geredet, dass wir mit Gott zusammen werden feiern im Himmel. Das erste Wunder, das er vollbracht hat, war ja 600 Liter Wasser in Wein zu verwandeln, an dieser Hochzeit zu Kana. Jesus Christus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von den Toten, hat Jesus uns den Himmel geöffnet. Durch das Geschenk von der Sündenvergebung, das er uns anbietet. Jesus hat den Himmel oft mit einem riesigen Hochzeitsfest verglichen. Er macht viele Gleichnisse, wo das Hochzeitsfest vorkommt. Der Grund ist, er, der Bräutigam, wird killen, seine Braut, das bedeutet uns alle, wird er heiraten. Und heiraten im Sinn von ewig mit uns zusammen sein. Ich möchte einmal einen Satz lesen von Jesus aus dem Johannesevangelium, wo sich auch auf den Himmel bezieht. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Im Himmel hat es Wohnungen, wo Jesus für uns bereitet hat und er für uns gebaut hat. Ich möchte weiter übergehen zum Apostel Paulus, der im 1. Korintherbrief sagt, dass Gott tut Unbeschreibliches vorbereiten für alle, die ihn lieben. Und da steht in einem ganz kurzen Nebensatz, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Der Apostel Paulus bezieht sich hier auf das Zitat aus dem Prophet Jesaja. Aber was mit dem nicht sagen ist, der Himmel ist so wunderschön. Man kann das mit Wort nicht ausdrücken. Aber trotzdem gibt es in der Bibel viele Vergleiche und Bilder. Aber wieso sich das ausgewählt hat, ist, wir werden nachher auch noch ein paar Zitate hören von Leuten, die eben den Blick in den Himmel erhascht haben. Und die sagen genau das Gleiche wie der Apostel Paulus. Man kann das mit Worten nicht beschreiben. Es ist so gigantisch. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, tut der Apostel Paulus die Liebe von Gott zu uns beschreiben. Und sagt eben, die Liebe von Gott ist langmütig, sie ist geduldig, sie gibt niemals auf. Und dann macht er auch noch, wird er am Schluss nicht nur die Liebe von Gott beschreiben, sondern eben auch den Himmel. Und auf den will ich jetzt auch noch ein bisschen näher eingehen. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen. Ich kann sagen, das ist prophetische Reden, wenn jemand die Zukunft vorher sehen kann. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, das heisst, wenn der Himmel kommt, die Ewigkeit, die Herrlichkeit, wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich. Das muss man noch wissen. Vor 2000 Jahren sind Spiegel nicht so klar, nicht so deutlich, sondern ein bisschen verschwommen. Dann aber, denn jetzt, er sagt, jetzt sehen wir Gott wie mit einem Spiegel, wir sehen ihn undeutlich. Aber dann aber im Himmel vom Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Gott stückweise, dann aber werde ich ihn erkennen, wie auch ich jetzt schon von Gott erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Da heißt es ganz klar, Gott ist Liebe, er liebt uns und die Liebe von ihm zu uns wird nie aufhören. Aber nicht nur das, sondern auch der Glaube wird nie aufhören und die Hoffnung wird nie aufhören. Das bleibt sogar unser Glaube, unser Vertrauen in Gott wird im Himmel noch zunehmen. Auch unsere Hoffnung, unsere Erwartung für die Zukunft wird im Himmel noch zunehmen. Wirklich sehr, sehr spannend, was der Apostel Paulus hier sagt. Ich möchte noch ein bisschen weiterblättern in der Bibel und noch zum Apostel Johannes gehen, in die Offenbarung, ins letzte Buch von der Bibel. Und er hat die grosse Vision und sieht auch den Thronsaal von Gott. Und ich glaube, ich fange einfach mal an lesen, ich muss es dann vielleicht ein bisschen zusammenfassen, weil es ist recht ausführlich, aber ich denke, wenn es um den Himmel geht, der Thronsaal von Gott, ist es schon gut, wenn wir das einmal im Original hören. Es sagt hier, nach diesem sah ich, eben der Apostel Johannes, und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, das ist Gott Vater, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein, Edelstein, und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Das heißt, sie haben die Sündenvergebung von Jesus angenommen, weiße Kleid. Und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und dann geht es weiter und heisst eben, sie haben Flügel und sie dürfen die ganze Zeit Gott loben. Und was ich mit dem zusammenfasse, ist, Gott selber schildert und leuchtet in allen Farben, Regenbogenfarben. Und eben, es wird hier dargestellt mit Kristall, mit Edelstein, mit Perlen, wenn man in einem anderen Kapitel kommt vor. Und wieso ich den Abschnitt ausgewählt habe, ist, Gott hat auch lustige Engel um sich herum, die nicht so aussehen wie die Engel, die wir so vermuten, die so im Menschenangesicht sind, sondern die so ein bisschen tiermässig sind. Aber ich tue es für mich ein bisschen so ausdrücken, sie sehen einfach lustig aus, unerwartet aus, dass das im Himmel eben auch auch vorkommt. Also im Himmel hat es nicht nur Gott und Menschen, sondern auch Engel und dann Tiere und auch Garten, Bäume, Lebewesen. Wir sehen, es lebt ganz unterschiedliche Lebewesen sind im Himmel. Und dann ist der Himmel eben nicht nur ein Garten, er ist auch eine Stadt, das himmlische Jerusalem. Jetzt habe ich gerade hier noch ein Bild dabei. So, das himmlische Jerusalem. Und ich sah einen, ich lese aus dem Kapitel 21 der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das bezieht sich hier auf die Jesaja. Und das Meer bedeutet das Böse, ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das Meer steht in der Bibel für das Böse, für die Chaosmacht. Und ich glaube, das ist vielen, wieder so neuliegend, weil wir noch in Möchte auf eingehen. Früher hat man nicht Badeferien gemacht am Meer, wie ein paar von uns vielleicht heute. Der Hintergrund besteht darin, dass die Israeliten haben damals kein Schiff gebaut haben. Und das Meer hat durch das etwas Unheimliches an sich. Und wenn es so heisst, es gibt kein Meer mehr im Himmel, bedeutet das, es gibt kein Böses, kein Böses mehr im Himmel. Der Himmel wird sowohl als wunderschöner Garten, Eden oder Paradies geschildert, als auch als das himmlische Jerusalem, die Stadt aus Gold. Das ist kein Widerspruch, denn auch in unseren Schweizer Städten haben wir ja Parks mit Grünanlagen. Das himmlische Jerusalem, die Stadt, bedeutet, dass es viele Menschen drin hat. Menschen aus allen Zeiten, Sprachen und Nationen, Nationalitäten. Und es gibt nichts Böses mehr, wie wir vorher schon beim Propheten Jesaja gehört haben. Jesus lädt uns ein, dass wir den Himmel gratis und kostenlos erhalten. Er sagt, ich will dem Dürstenden, also allen, die Hunger und Durst haben nach dem Himmel, aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Tochter oder Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Jesus äußert hier die ernste Warnung, dass wir alles Böse, was wir in unserem Leben begangen haben, natürlich zu Lebzeiten ablegen, bei ihm am Kreuz. Das können wir machen, indem wir ein schlichtes Gebet an ihn richten und ihm unsere Schuld bekennen und dann davon ablassen. Also ablassen, die Sünde zu begehen mit seiner Hilfe. Und einfach denke, es ist wichtig, dass wir auch den Zusammenhang haben. Es ist eine Einladung, aber es ist auch eine Einladung zum Sünde ablegen. Und ganz am Schluss von der Offenbarung heisst es, und er, das ist der Engel, zeigte mir, im Apostel Johannes, einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also für uns, wir werden dann heilig bekommen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes, das heisst Jesus, wird in ihr sein, in ihrer Stadt innen. Und seine Knechte werden ihm dienen. Also Knechte und Mägde, mir. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eigentlich die Hauptaussage vom ganzen vom Himmel, wo wir viel erfahren, ist, wie wertet endlich der unsichtbare Gott dürfen sehen und anschauen. Und da heisst es auch, die Nacht wird nicht mehr sein, das bedeutet, es gibt nichts Böses mehr, weil Gott selber leuchtet im Himmel. Und sein Name wird an ihren Stirn sein, das bedeutet, dass wir ganz ihm gehören. Und es ist so schön, da kommt der Baum vom Leben kommt wieder vor. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich eigentlich ganz am Anfang vergessen habe, das zu erwähnen mit Adam und Eva im Paradies. Also das war jetzt keine Absicht gewesen, das ist wirklich ein bisschen untergegangen. Aber es ist lustig, im dritten Kapitel von der Bibel kommt das vor, der Baum vom Leben und der Baum von der Unterscheidung von Gut und Böse. Und Gott sagt zu Adam und Eva, ihr dürft nicht essen von dem Baum, von der Unterscheidung von Gut und Böse. Und dann machen sie es trotzdem. Und dann haben sie, dann ist der Sündenfall passiert, haben sie Gut und Böse können unterscheiden. Und dann merkt sie, sie sind blutig. Und nachher ist interessant, er sagt am Schluss von dem Kapitel, sagt Gott so bemerkt und sagt, zum Glück haben sie nicht auch noch gerade von dem Baum vom Leben gegessen. Sie wäre jetzt ewig von Gott getrennt sein. Und dann ist es so schön, jetzt bezieht sich das in dem letzten Kapitel von der Bibel, bezieht sich ganz am Anfang und heisst, im Himmel dürfen wir von dem Baum vom Leben essen, wir dürfen ewig werden und sterblich werden. Und dann werden wir auch wirklich ganz gesund werden, ganz heil werden an Körper, Seele und Geist. Und ich finde das noch schön, eben auch die ganz grosse Klammer um die Bibel oder in der Bibel. Ich werde im Folgenden noch zwei Beschreibungen lesen vom Himmel, wie sie zwei Pfarrer erlebt haben. Ich glaube, dass die Nahtoderfahrungen oder Nahtoderlebnisse stimmen. Also, dass es das gibt. Ein paar sagen, ja, das ist eher, weil die Leute gestorben sind in den Körper so viel Glückshormon aus. Gestossen hat, aber ich glaube, die Schilderungen stimmen mit der Bibel überein und dass das stimmt. Der Stephen Music ist aufgrund von einer Krankheit gestorben. Und er schildert dann, was er im Himmel erlebt hat. Mir fehlen die Worte, um dieses Leuchten und Strahlen zu beschreiben. Es ist wie ein super hoch auflösender Bildschirm. Nur noch viel besser. Alles ist kristallrein. Die Farben sind unbeschreiblich intensiv. Die besten Gemälde, Naturaufnahmen und Kunstfotografien verblassen gegen das, was ich sehe, wenn ich nur den Kopf drehe und die nächste Szenerie betrachte in diesem anderen Land. Es ist ein überwältigendes Erlebnis. Dann höre ich singen, dieses Land ist voll von Musik. Die Gerüche sind kräftig würzig, dass es mir in alle Poren dringt. Diese Sinfonie der Sinneseindrücke umhüllt und überwältigt mich. Und was mich im allertiefsten Herzen packt und mitreißt, ist das Gefühl, dass dieses Land mir eingibt. Es ist ein himmlisches Paradox. Ich fühle mich gleichzeitig absolut festgehalten und absolut frei. Ich spüre die Geborgenheit in der Vaterhand Gottes mit jeder Faser meines Körpers. Es ist kein sicherer Ort vorstellbar als die Arme dieses Vaters. Wer das einmal erlebt hat, will nichts anderes mehr. Nichts anderes stillt so den Durst der Seele. Das wunderbare, überwältigende Gefühl, gehalten zu sein, wie in den Armen eines starken Vaters, der sein Kind auf dem Schoß hält. Umschlossen, sicher, geborgen und frei. In diesem anderen Land zu sein, bedeutet Freude pur. Es gibt keine Worte, die dies angemessen beschreiben könnten. Keine Vergleiche, die helfen könnten, es zu verstehen. Die menschliche Sprache ist einfach zu begrenzt. Dieses Land ist unbeschreiblich. Ich bin an einem Ort explodierenden Friedens. Das nächste Paradox. Der Friede hier kommt auf einen zu, packt einen, umgibt einen, ist voll lebendiger Kraft. Es gibt keine Ebbe und Flut in der Harmonie. Es ist ein Ozean ohne Gezeiten. Dieser Friede ist einfach da. Seid rau, ich bin nicht allein. Ich fühle mich, als ob ich jemand das Kind bin. Ich fühle mich wie ein Sohn. Ich bin zu Hause, wirklich zu Hause. Hier bin ich angenommen. Hier gehöre ich hin. Für das hier, dafür bin ich erschaffen worden. Ich komme mir überhaupt nicht wie ein Fremder vor. Es ist alles genau richtig, natürlich, normal. Er gibt seinen Kindern die Freiheit, sich zu entscheiden, eine Wahl zu treffen, aber er behält sich vor, in die Folgen unserer Entscheidungen einzugreifen. Ich stelle Jesus Fragen über mich, wie ich aufgewachsen bin, wie ich der wurde, der ich bin. Ich staune, dass Jesus über alles Bescheid weiß, dass er das fühlt, was ich gefühlt habe, dass er mich versteht. Denn noch ein paar Sätze aus dem Don Piper, 90 Minuten im Himmel. Er war auch Pfarrer und ist dann gestorben bei einem Autounfall. Als ich mich umschaute, durchströmte mich eine tiefe Freude. In diesem Augenblick entdeckte ich eine große Schar von Menschen. Sie standen vor einem strahlenden und reich verzierten Tor. Also er war nicht eigentlich im Himmel, sondern im Vorraum gewesen, wie beim Himmelstor. Und dann tun ihn viele Leute und Verwandte, die ihn gekannt haben, ihn willkommen heißen. Und er erkennt die alle, auch sein Großvater, sein Urgroßvater, alle Leute, die ihn begleitet haben auf seinem Glaubensweg. Und er spürt eine unbeschreibliche Wiedersehensfreude. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals so geliebt gefühlt hätte wie in jenem Moment. Er beschreibt auch, wie er Leute gesehen hat, die früher gestorben sind, auch Unfälle, also wo sie aus dem Leben gerissen worden sind, beim Autounfall oder so. Und er sagt, ja, die sind nicht traurig, sondern im Himmel, die freuen sich. Und das hat in ihm dann auch einen Prozess ausgelöst von der Trauer, dass er die Trauer können bewältigen konnte. Und dann eben viele Leute, die ihn willkommen heißen. Und das ist interessant. Er hatte auch Familie gehabt, zu dem Zeitpunkt, wenn er gestorben ist, im Autounfall. Und dann sagt er nachher, es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich etwas verloren hätte. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich etwas verloren hatte. Und ich spürte kein Bedauern darüber, dass ich meine Familie und meinen Besitz hatte zurücklassen müssen. Es war so, als hätte Gott alles Negative und Betrübliche aus meinem Bewusstsein ausgelöscht. Ich konnte mich einfach nur freuen, mit all diesen wunderbaren Menschen vereint zu sein. Sie sahen genauso aus, wie ich sie früher gekannt hatte, obwohl sie hier von einem Strahlen und einer Freude erfüllt waren, die sie auf der Erde nie besessen hatten. Ich sehe sogar noch seine Urgroßmutter. Ich fühlte mich geliebt wie nie zuvor in meinem Leben. Auch etwas, wo ich denke, viele von uns sind ja Musikbegeisterte. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich höre gerne ganz unterschiedliche Arten von Musik. Die Anbetung, also da hatte ich von Gott, nahm einfach kein Ende. Doch was mich am meisten faszinierte, war die Tatsache, dass hier hunderte von Liedern gleichzeitig gesungen wurden, die allesamt Gott verherrlichten. Er hört gleichzeitig tausende Anbetungslieder in vollkommener Harmonie. Und dann schließt er eigentlich das ab und sagt, das Einzige, was mir zu diesem Aspekt meiner Erfahrung im Himmel einfällt, ist dieses: Wenn ich Gott wirklich gesehen hätte, dann hätte ich sicherlich nie mehr zurückkommen wollen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass niemand, der einmal in der Gegenwart Gottes gewesen ist, sie je wieder verlassen will. Denn ohne diese Gegenwart muss alles andere leer und sinnlos anmuten. Wir werden im Himmel sogar neue Farben sehen. Ich habe versucht, das einmal ein bisschen hier darzustellen. Jetzt auf dieser Welt sehen wir sichtbare Licht von Ultraviolett, 390 Nanometer, bis Infrarot, 780 Nanometer. Das ist einfach das Lichtspektrum, das wir sehen. Ich versuche, das wie als Vergleich zu nehmen. Dass wir im Himmel werden das ganze Lichtspektrum sehen. Also wir werden hier noch mehr sehen als blau und nachher noch mehr als rot. Und klar, für uns hier ist das unlogisch, was ich sage. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir sehen einfach die Farben, die Regenbogenfarben, die sehen wir. Aber ich versuche das wie zu sagen, auch dass wir es mathematisch ein bisschen verstehen, wir werden im Himmel noch Farben sehen, die wir jetzt gar nicht sehen können. Und ich freue mich sehr auf die neuen Farben und ich bin gespannt, wie die denn heissen. Es wird ein Fest sein für unsere Sinn. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen eine dreckige Brille gehabt und habe sie dann geputzt. Für die von uns, die schon mal eine dreckige Brille gehabt haben, wird es so sein, wie wenn man endlich die dreckige Brille putzen kann und dann wieder scharf sehen. Weil die Sünde hat wie eine Art grauer Schleier auf unsere ganze Wirklichkeit gelegt. Also das, was wir jetzt sehen, auch alle Farben, muss man sich vorstellen, ist wie grau. Es ist wie mit einem grauen Schleier belegt. Und im Himmel gibt es dann keinen grauen Schleier nicht mehr. Dann werden wir alle Farben sehen in der ganzen Pracht. Wir werden auch können mit unseren verstorbenen Angehörigen wieder reden, das haben wir vorher schon ein bisschen gehört. Und auch mit diesen Babys, die wir verloren haben. Das ist sicher auch für alle Frauen ein grosser Trost, die Babys verloren haben, eine Mutterlein. Da werden wir die sehen, wir werden dann sehen, wie die werden aufwachsen. Und ich denke auch, das ist typisch menschlich, viel freut sich auf das am meisten, auf ihre verstorbenen Familie und Freunde zu sehen. Aber ich möchte einfach so ein ergänzen als Pfarrer und Theologe. Also ich freue mich am meisten darauf, dass ich endlich Jesus, mein Herr und Heiland, wird können sehen und in die Arme schließen. Aber das soll unsere Liebe zu Familie und Freunden nicht minimieren, aber ich kann es einfach festhalten. Die Frage ist noch, ist der Himmel langweilig? Ich habe kürzlich mit jemandem geredet, der sich die Frage gestellt hat, der Himmel hört ja nie auf, ist ja ewig. Und ist es denn nicht langweilig, wenn wir Gott immer loben müssen? Ich bin der Predigt schon darauf eingegangen am Sonntag, aber man stellt sich das vor wie diesen Witzen, oder? Auf einer so einer Wolke sitzen, mit einer Harfe in der Hand und immer das gleiche Halleluja-Lied singen. Und dann ist auch die Frage von meinem Kollegen weitergegangen, ist Gott egoistisch, wenn er will, dass wir ihn die ganze Zeit anbeten? Dass er hier im Zentrum steht und wir sozusagen ihn loben. Und dann ist es so interessant, ich habe ihn gerade kurz vorher, habe ich zufällig ein Video geschaut und ich glaube, zufällig, Gott hätte mir das zufallen lassen. Ich bin eigentlich, ich schaue gar nicht gerne Videos. Ich schaue gerne Filme, aber gar nicht gerne Internetvideos, überhaupt nicht. Ich finde es zeitgründig. Und dann genau bei dem stündigen Video habe ich genau die 2 Minuten gesehen, wo die Frage beantwortet hat. Nämlich von einer eben auch so ein Erlebnis gemacht hat, im Himmel. Und dann hat er gesagt, im Himmel werden wir können die Lebensgeschichten von anderen Menschen noch erleben. Und wir werden sehen, wie sie grosse Schwierigkeiten und Kämpfe in ihrem Leben mit Hilfe von Jesus und von der Bibel haben können überwinden. Und auch das ist Lobpreis für Gott, wenn wir wie sozusagen die Zeugnis sehen, wie sie haben können Liebe leben in ihrem Leben, wenn wir das dann nachfühlen, ich vergleiche, wenn wir den Film von ihrem Leben sehen, ist das auch Lobpreis von Gott, wie wir sehen, wie Gott sie durchgetragen hat, durch die Schwierigkeiten. Der Himmel ist nicht langweilig, sondern spannend, weil Gott ist unendlich. Er ist ewig, wir können ihn nicht fassen. Aber im Himmel tut er uns Anteil geben an seiner Ewigkeit, an seiner Unendlichkeit. Und er wird uns auch immer mehr zeigen, von sich selber, wird uns immer mehr auch offenbaren. Ich komme zur Zusammenfassung. Der Himmel ist der spannendste Ort, weil Gott die spannendste Person im ganzen Universum ist. Und mein Lebensziel besteht darin, so viele Menschen wie möglich in den Himmel einzuladen. Es ist aber nicht nur die Vorfreude auf den Himmel, die unser Leben auf der Erde prägen kann, sondern auch das Gewicht der Herrlichkeit. So heisst es im Römerbrief, schreibt der Apostel Paulus: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Gott vergibt uns alle unsere Schuld, wegen dem können auch wir einander vergeben, den Menschen, die uns Unrecht getan haben. Und das ist eben das Gewicht von der Herrlichkeit. Nicht einfach nur, wir freuen uns auf den Himmel, sondern der Himmel, also Gott wirkt vom Himmel her mit dieser Vorfreude ein Gewicht in unserem Leben, das uns jetzt schon verändert. Das Gewicht der Herrlichkeit heisst es wortwörtlich, das Gewicht der Herrlichkeit tut uns jetzt schon prägen. Der Aurelius Augustinus war ein Kirchenvater und er hat immer so markige Sprüche auf Lager gehabt und hat einmal alles schön zusammengefasst und gesagt, es gibt 2 Arten, Gutes zu tun, geben und vergeben. Ich finde es lustig, das ist im Deutschen nur ein Wortspiel. Ich glaube, im Latinischen ist es kein Wortspiel, aber ich finde es genial. Wir können nur 2 Sachen machen, wir können geben und vergeben. Wegschenken, was man erworben hat, und verzeihen, was man Böses erdulden musste. Es gibt noch einen Witz dazu, den ich auch noch erzählen möchte. Ein reicher Mann war einmal sehr fromm. Auf dem Sterbebett hat er Gott gebetet, dass er ihm einen letzten Wunsch erfüllen möge. Und Gott hat ihm den Wunsch gewährt, weil er das ganze Leben fromm war. Er wollte nämlich einen Goldbarren mit in den Himmel nehmen. Das war einfach so irgendwie sein Wunsch. Und für das hat er dann seinen ganzen Besitz verkauft und hat sich dann dafür den Goldbarren gekauft, als Gegenwert von seinem ganzen Besitz, Goldbarren. Dann ist der reiche Mann gestorben und hat eben eine Ausnahme machen dürfen, hat den Goldbarren nicht in den Himmel nehmen. Dann haben im Himmel die Engel ihn nur ausgelacht. Und er hat plötzlich die Situation nicht verstanden, hat der Engel neben ihm gefragt, wieso ihr alle auslacht. Dann hat er geantwortet, wieso hast du einen Blöchlistein mitgenommen? Eben im Hintergrund, im Himmel sind alle Strassen aus Gold. Wir müssen nicht einen Goldbarren mit in den Himmel nehmen. Da noch ein Bild dabei. Nicht einmal einen Rappen können wir mitnehmen in den Himmel, um sich das mal auf die Zunge zu gehen, wir Schweizer, die so Fans sind von Geld, die erste, zweite, dritte Säule, weiss ich was, wir alles haben, Aktien oder Ergänzungsleistung, alles immer Geld, Geld, Geld. Nicht einmal einen Rappen können wir mitnehmen, in ihre Ehrlichkeit. Aber was wir können mitnehmen, sind Menschen. Menschen können wir mitnehmen in den Himmel, aber kein Gegenstand. nur die Menschen, denen wir von Jesus erzählt haben. Das muss ich noch ein bisschen präzisieren. Natürlich können wir auch mit unserem Geld können wir dafür einsetzen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir können zum Beispiel Missionsorganisationen finanziell unterstützen. Und vorher habe ich gesagt, wir können nur Menschen mitnehmen in den Himmel, indem wir ihnen von Jesus erzählen. Und das möchte ich noch etwas präzisieren, weil nicht nur erzählen, es gibt ein paar, die mit zu denen reden. Zum Beispiel der Mose hat, ich würde zum Beispiel gerne reden, aber zum Beispiel der Mose in der Bibel, er hat nicht gestottert, er hat nicht zu denen geredet. Wir können natürlich auch andere Arten machen, um Menschen auf Jesus hinweisen, nicht nur reden. Wir können ihnen zum Beispiel auch ein Büchlein schenken oder ein Traktat. Ein Traktätli schenken oder können für sie beten. Oder wir können sie auch einladen zu einem Gottesdienst oder zu einer Evangelisationsveranstaltung. Also, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir können eigentlich Menschen auf Jesus lustig machen und sie einladen zum Himmel, zu der ewigen Herrlichkeit. Ich muss schnell auf die Uhr schauen. Ah ja, sind eigentlich noch im Rahmen. Im Himmel dürfen wir ewig in der Gegenwart von Gott sein. Und er tut auch sagen, eben, das Lamm ist im Himmel, das bedeutet Jesus Christus. Und auch der Geist von Gott, das siebenarmige Leuchter, die sieben Geister von Gott, also der dreieinige Gott, ist im Himmel und tut uns einladen. Noch ein Schlusswort von mir. Gott wird unsere tiefste Sehnsucht nach Liebe und Annahme für immer stillen. Das habe ich hier versucht darzustellen mit täglichen Figuren, dass Jesus im weißen Gewand durch uns umarmen, wir müssen ihn nie mehr loslassen. Wir werden ewig in höchster Freude für immer und ewig jubilieren und triumphieren. Der Aurelius Augustinus hat alle Aussagen von der Bibel zum Himmel hat er in dem folgenden Satz zusammengefasst und gesagt: Da werden wir Gott feiern und schauen, schauen und lieben, lieben und preisen. So wird es sein am Ende, ohne Ende. Ich lade alle ein zum Gebet. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns in der Bibel so viele unterschiedliche Aussagen über den Himmel gemacht hast. Wir freuen uns darauf, dir persönlich zu begegnen, dich zu sehen in deiner unendlichen Schönheit. Du siehst, was uns noch hindert, gerade an dieser Vorfreude. Du siehst, wo wir Unvergebenheit und Sünde in unserem Leben duldet. Wir bitten dich um Vergebung. Bitte schenke uns die tiefe Hoffnung und die Sehnsucht nach dir. Bitte heile unsere Wunden an Körper, Seele und Geist. Amen.